Für die einen ist das einfach ein Maßband. Man kann den Bauchumfang zum Beispiel damit messen. Für Wehrpflichtige Wehrpflicht gibt es ja nicht mehr, war das ein Kultgegenstand? Wer weiß, wovon ich spreche? Und dann um 17 Uhr zum Dienstschluss wurde abgerissen. Und wehe, es gab Verlängerung, man hatte schon abgerissen. Das war natürlich dann schlecht. Wieder einen Tag geschafft, so hat man die letzten 150 Tage der Bundeswehr runtergezählt und hat also ständig vor Augen, wie lange es noch geht und dass das Ende mit Sicherheit kommt. Du weißt, wie viele Tage Lebenszeit du hast. Und du darfst jeden oder musst jeden Tag einen Abschnitt, einen Zentimeter abreißen. Wie würde sich das anfühlen, wenn du jeden Tag von deinem Leben ein Stück wegreißt? Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, wie viele Tage dann noch bleiben auf deinem Maßband? Wie würdest du leben, wenn du siehst, wie das Maßband deines Lebens Tag für Tag kürzer wird? Mein Vater ist mit 61 Jahren an Herzinfarkt gestorben. Meine Mutter mit 63 an Krebs. Und ich denke immer wieder mal dran, vor allem an Geburtstagen, aber auch im Laufe des Jahres, wenn ich an meine Lebenszeit denke und ich denke dann, wenn ich so alt würde wie meine Eltern, und ist ja durchaus möglich, genetisch oder so, dann blieben mir noch 2,5 bzw. 4,5 bis 5 Jahre. Das ist überschaubar. Und dann stellt sich die Frage, wie lebe ich diese verbleibende Zeit? Und mich hat vor einiger Zeit schon mal die Frage auch beschäftigt, wie willst du die letzten Jahre deines Dienstes wirksam verbringen, dass das nicht einfach so dahin läuft, sondern dass irgendwas bleibt, dass es irgendwas bewirkt? Wie will ich mein Leben so leben, dass es wirksam ist, diese verbleibende Zeit? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Und der Psalm 90, wir hatten schon davon gehört, der rät uns wirklich zu so einer Art Maßband. Denn dort heißt es, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Viele haben den Wortlaut anders im Ohr, so wie wir es auch heute am Anfang schon gehört haben. In der Luther-Version, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wörtlich klingt es aber deutlich krasser und ich nehme auch gerne diese Variante. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, so wie die Wehrpflichtigen ihre Tage gezählt haben, damit wir weise werden. Das erinnert ganz stark an so ein Maßband. Wir müssen es lernen, unsere Lebenstage wirklich zu zählen, damit wir weise handeln oder damit wir bewusst leben. Dieser Vers ist die inhaltliche Mitte des Psalm 90. Und in diesem Psalm werden wir brutal mit unserer Vergänglichkeit konfrontiert. Und das soll uns dazu bringen, dass wir nicht einfach so gleichgültig dahin leben, das Leben so aufbrauchen, sondern dass wir bewusst und weise leben. Und am Ende dieses Psalms finden wir einige schöne Hinweise, wie wir wirklich bewusst in der Gegenwart Gottes mit Gott leben können. Ich lese Psalm 90 nach einer moderneren Übersetzung. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Generationen bist du unser Zufluchtsort. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. Du wischst die Menschen fort wie einen Traum, der am Morgen verschwindet, wie Gras, das in der Frühe wächst. Am Morgen grünt und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken. So vergehen wir durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir überwältigt. Denn du siehst unsere Sünden, auch unsere geheimsten Vergehen deckst du auf. Unter deinem Zorn verrinnt unser Leben, schnell wie ein Seufzer vergeht es. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Herr, wende dich doch wieder uns zu. Warum zögerst du noch? Erbarme dich über die, die dir dienen. Sättige uns schon am Morgen mit deiner Gnade. Dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor Elend geschickt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre der Freude. Lass an uns sichtbar werden dein Tun und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und festige das Werk unserer Hände. Ja, festige du es. Dieser Psalm lehrt uns, mit dem Tod zu leben. Für uns ist der Tod normalerweise eine Störung oder schlimmer noch, ein Unfall, den wir so gut wie möglich vermeiden wollen. Der Tod kommt nie passend. Er ist immer eine Störung. Der Todesfall bringt unseren Terminkalender, also meinen zumindest, gehörig durcheinander. Und der Tod fragt nicht, ob ich Zeit hätte oder wann es denn passt für eine Beerdigung. Das muss man immer einschieben und bringt alles durcheinander. Er kommt und stört meinen Terminplan. Und so geht es vermutlich auch euch. Wir möchten in unserem Lebensrhythmus Arbeit, Erholung, Freizeit nicht gestört werden. Wir möchten in unserer Lebensplanung über Ausbildung, Karriere, Familie gründen, Lebensraum aufbauen bis zum verdienten Ruhestand. Da ist der Tod nicht eingeplant. Der Tod ist immer ein schrecklicher Unfall und wir sichern uns weitgehend ab vor diesem Unfall. Und wenn eine Störung eintritt, dann versuchen wir so schnell wie möglich, diese Störung zu beseitigen in Form von Krankheit, damit alles wieder normal weitergeht. So sind wir geprägt. Und der Psalm 90, der holt uns raus aus diesem Trugschluss und will uns eine andere Sicht auf das Leben geben, indem er sagt, der Tod ist normal. Das ist kein Unfall, das ist auch keine Störung, der Tod gehört dazu. Und so fordert uns Psalm 90 auf, unser Leben im Blick auf den Tod zu betrachten und diesen Tod zu integrieren in unser Leben. Zunächst sollen wir unseren Blick auf Gott ausrichten. Herr, seit Generationen bist du unser Zufluchtsort, noch bevor die Berge erschaffen wurden. Bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Der Blick auf die Berge oder in einen nächtlichen Sternenhimmel, der macht uns erstmal bewusst, wie klein und winzig wir eigentlich sind. Denn ich habe den Eindruck, dass wir uns selbst um uns drehen, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, wir machen uns zum Mittelpunkt des Universums. Alles muss sich um mein kleines Leben drehen. Und der Psalm 90 fordert uns auf, seinen Blickwechsel. Schau auf Gott, schau betend und anbetend auf Gott, damit dir bewusst wird, wie klein und vergänglich du bist. Das soll die Erkenntnis bringen, wenn wir auf Gott schauen, dass wir erkennen, wie vergänglich wir letztlich sind. Wir sind nicht ewig. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet, wie Gras, das in der Frühe wächst. Am Morgen grüht und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken. Mit diesem Kontrast, auf Gott schauen und die eigene Vergänglichkeit bewusst werden, mit diesem Kontrast soll uns bewusst werden, wie vergänglich wir eigentlich sind, was wir sind. Wir werden zu Staub. Wenn ich bei einer Trauerfeier die Urne sehe, dann wird mir das sehr deutlich. Dann frage ich mich oder sage ich mir, das ist also alles, was übrig bleibt von einem Menschen. Und mehr wird von mir auch mal nicht übrig bleiben. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, was eigentlich übrig bleibt. Denn in der Regel lebe ich nach dem Motto, ich weiß nicht, wie es euch geht, alle Menschen müssen sterben, vielleicht sogar ich. So ticke ich. Und ich denke, euch wird es ähnlich gehen. Nein, nicht vielleicht, definitiv. Es ist so, dass ich einmal Staub werde. Gott hat mich erschaffen, er hat mich ins Leben gerufen, da habe ich nichts dafür getan und eines Tages wird er mich wieder abrufen. Und das ist kein Unglück, das ist normal. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Was ist in den letzten 1000 Jahren passiert? Kreuzzüge, Amerika ist entdeckt worden, Reformation, 30-jähriger Krieg, Aufklärung, Napoleon, 2 Weltkriege, Mondlandung, Mauerfall, auch schon wieder 30 Jahre her. Und für Gott ist das gerade so, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wahnsinn. Ein paar Stunden für Gott. Was ist unser kurzes Leben im Vergleich mit dieser Dimension der Ewigkeit? Für Gott ist unser Leben wie ein kurzer Traum, so wie wenn wir morgens aufstehen und die letzte Sequenz unseres Traums noch im Blick haben. So ist unser Leben für Gott. Wir sind wie Gras. Am Morgen blüht es auf, saftig grün mit voller Blüte, so fühlt man sich Mitte 20. Und dann kommt die Mittagshitze des Lebens, brennt erbarmungslos auf uns nieder, sodass wir gegen Ende hin welk und verdorrt sind. Und am Lebensabend dann kommt die Sense. Das ist nicht schön, was Mose hier schreibt. Er richtet unseren Blick auf Gott und dadurch soll uns unsere Vergänglichkeit bewusst werden. Im zweiten Gedankengang wird es noch ein bisschen schlimmer, da erklärt er uns, warum das so ist. Er sagt, so vergehen wir durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir überwältigt. Denn du siehst unsere Sünden, auch unser geheimstes Vergehen deckst du auf. Unter deinem Zorn verrinnt unser Leben. Schnell wie ein Seufzer vergeht es. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Jetzt erfahren wir, warum das so ist, dass wir vergänglich sind. Das hat was mit der Sünde zu tun. Sünde bedeutet Trennung. Sünde getrennt von Gott. Und wenn ein Leben von Gott getrennt ist, ist es so zwangsläufig, dass es zerrinnt, vergeht. Hier klingt an, was im ersten Buch Mose schon steht, nach der Paradiesgeschichte, wo Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Die Menschen haben die Ordnungen Gottes missachtet. Sie wollten selbstbestimmt ohne Gott leben, sein wie Gott, vor allem nicht unter dieser Fürsorge oder unter diesem Leitung Gottes, sondern eigenmächtig leben. Und wer sich von Gott trennt, der muss jetzt für sich selbst sorgen. Und das ist das Los der Menschheit. Das ist unser Los, das ist hart. Dann müssen wir um unser Überleben kämpfen. Und dieser Kampf ist geprägt von Mühe und Schmerz. Und ohne Gott ist unser Leben begrenzt. Im Paradies war noch dieser Baum des Lebens. Da hätte man davon essen können. Und wären in einem Status gewesen, in dem wir ewig bei Gott, mit Gott zusammengelebt wären. Das hat Gott abgetrennt, beziehungsweise der Mensch selber, weil er sich von Gott getrennt hat. Ohne Gott ist unser Leben begrenzt. Je älter wir werden, umso stärker wird uns das bewusst, wie schneller diese Jahre vergehen. Ich konnte das nie verstehen, wenn meine Oma das gesagt hat. Jetzt bin ich selber in diesem Alter. Und ich sage, ja, das ist wirklich so. Das wird immer schneller. Wir können es nicht aufhalten. Bestenfalls verlängern. Wir müssen mit dem Tod leben, das ist die ernüchternde Einsicht im Psalm 90. Wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Jetzt zieht Mose einen interessanten Schluss aus dieser Erkenntnis, aus dieser Tatsache, dass wir vergänglich sind. Er sagt, wir müssen diesen Zusammenhang von Sünde und Tod und Vergänglichkeit erkennen. Wer kann das begreifen, fragt er. Wer fürchtet sich schon vor dieser Wut? Ihr müsst es begreifen. Und wir müssen lernen, damit zu leben, dass wir sterben müssen. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Das heißt, Mose betet das Problem jetzt nicht weg, dass Gott unser Leben doch bitte schön verlängert oder dass er bitte die Last des Lebens wegnimmt. Mose betet das nicht weg. Sondern er sagt, du musst diesen Zusammenhang erkennen, dass du vergänglich bist und dass du von Gott getrennt bist. Und du musst lernen, damit zu leben. In der Regel wird der Tod ja verdrängt. Dazu gibt es Faltencremes, Kapseln, Fitnesscenter, Medizin, Krankenhäuser und so weiter. Wir verdrängen den Tod und versuchen ihn so lange wie möglich rauszuschieben und wegzuschieben. Psalm 90 zeigt uns hier eine andere Haltung. Erkenne den großen Zusammenhang, warum du sterblich bist, und lerne damit zu leben, dass du sterben wirst. Man kann ja leben, als gäbe es keinen Tod. Oder man lebt sogar gegen den Tod und kämpft ein ganzes Leben lang gegen den Tod. Mose zeigt uns einen anderen Lebensansatz, nämlich integriere den Tod in dein Leben. Geh davon aus, dass du sterben musst. Lerne, deine Tage zu zählen. Wir müssen das lernen. Das ist wie mit dem Geld. Unseren Kindern lernen wir ja auch, wie man mit Geld umgeht. Dass man zum Kind sagt, du musst dein Geld zählen, damit du weißt, wie viel Geld du ausgeben kannst. Das ist eigentlich ganz normal. Als Erwachsene machen wir das auch so. Wir wissen, was wir haben, damit wir wissen, was kann ich mir leisten, was kann ich ausgeben. Wer einfach sein Geld so ausgibt, ohne zu wissen, wie viel er hat, wird irgendwann mit Schrecken feststellen, es ist ja leer. Alle. Wer weise ist, verschafft sich einen Überblick über sein Geld, kalkuliert und gibt ganz bewusst das Geld aus. Und darum geht's. Bewusst leben. Wir müssen lernen, dass wir eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung haben. Wie will ich diese begrenzte Lebenszeit nutzen? Wie will ich diese immer kürzer werdende Lebenszeit noch aktiv nutzen? Das ist die gleiche Frage, wie gebe ich mein Geld aus? Oder für was gebe ich mein Geld aus? Ich kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Ich kann jeden Lebenstag nur einmal leben. Wie gebe ich das aus? Für was willst du deine Lebenstage verbrauchen? Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Tagen. Für was willst du sie nutzen? Wie willst du sie leben? Und da gibt es uns jetzt der Psalm 90 schöne Anregungen. Jetzt kommt das Bessere, das Schöne. Herr, wende dich doch wieder uns zu. Warum zögerst du noch? Erbarm dich über die, die dir dienen. Das ist die erste und die wichtigste Reaktion auf diese Erkenntnis, dass wir sterblich sind. Denn wir sind sterblich, weil wir Gott verloren haben. Das ist der große Hintergrund. Wir haben Gott verloren. Und diese Erkenntnis, dass wir vergänglich sind, soll in uns eine Sehnsucht nach Gott wecken. Herr, ich brauche dich. Gott, wir brauchen dich. Mose konnte nur bitten, wende dich uns zu, denn ohne dich vergehen wir. Und wir leben ja im Neuen Testament. Gott hat sich uns zugewandt. Das, was für Mose noch eine flehentliche Bitte war, das haben wir als vom Neuen Testament her als Tatsache. Gott hat sich uns zugewandt. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, Christus, der Retter, ist erschienen. Er hat den Tod zunichte gemacht. Er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Gott hat sich uns zugewandt. Er hat nicht nur uns zugewandt, er hat uns Leben und Unvergängliches gebracht durch das Evangelium. Gott hat sich uns zugewandt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus. Der kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tod zum Leben übergegangen. Und für alle, die an Jesus glauben, ist der Tod nicht das Ende, sondern der Übergang in ein neues Leben bei Gott. Und das ist das, was mich tröstet im Blick auf Klaus Baumann. Er hat sein Leben bei Jesus festgemacht und er hat das deutlich gemacht damals hier, sein Bändchen festgemacht. Und er ist festgebunden an Jesus durch den Tod hindurch und ist jetzt bei ihm. Alle, die an Jesus glauben, erleben, dass der Tod nicht das Letzte ist, das Ende ist, sondern der Übergang in ein neues Leben bei Gott. Und damit hat dieser Psalm für uns diesen Schrecken verloren. Natürlich müssen wir weiter mit dieser Tatsache leben, dass unser Leben begrenzt ist. Aber wir wissen, durch den Glauben an Jesus werden wir leben, auch wenn wir sterben. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und in diesem Licht oder unter dieser Perspektive dürfen wir jetzt die folgenden Bitten lesen. Sättige uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Ein schönes Bild. Mach uns satt mit deiner Gnade. Gnade bedeutet Zuwendung, unverdiente Zuwendung. Gnade wird am schönsten im aaronitischen Segen deutlich. Und lasst das euch immer auf euch wirken und nehmt das mit Genuss auf, wenn ihr gesegnet werdet, wenn es heißt, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Das ist Gnade. Und das ist so ein Parallelismus. Gnade heißt, dass er sein Angesicht über uns leuchten lässt, dass er dich strahlend anschaut und sich an dir freut. Das ist Gnade, ein schönes Bild für Gnade. Gnade, das heißt Wohlwollen, Freundlichkeit, Gunst, wörtlich. Wir verwechseln Gnade leicht mit Begnadigung, also im Juristischen, dass eine Strafe erlassen wird. Das ist auch Gnade, aber das ist nur die Folge von Gnade. Gnade ist eine Haltung Gottes. Gott ist für uns, er ist uns wohlgesonnen. Und weil er für uns ist, hat er seinen Sohn für uns gegeben, damit unsere Schuld gesühnt ist. Das ist dann die Folge, die Konsequenz der Gnade. Aber Gnade ist eine Haltung Gottes. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten. Er schaut uns strahlend an. Er freut sich über dich. Er ist dir wohlgesonnen. Und darum sollen wir und dürfen wir bitten, sättige uns schon am Morgen mit dieser Gnade. Und das soll uns helfen, mit dieser begrenzten Lebenszeit zu leben, nämlich in der Gegenwart des freundlichen, uns zugewandten Gottes, in der Gottes Gegenwart leben, jeden einzelnen Tag. Weil unser Leben eben begrenzt ist, bitten wir Gott täglich darum, dass er uns sättigt mit seiner Gnade, dass er uns schon am Morgen wohlwollend anstrahlt. Letzte Woche ist mir das schon in der Predigt im Blick auf Paulus deutlich geworden. Wir haben da gehört, dass Paulus mit schweren Schlägen leben musste. Wir wissen nicht, was es war. Und er hat dreimal darum gebetet und Jesus hat zu ihm gesagt, meine Gnade genügt dir, Punkt. So steht es eigentlich wörtlich dort. Meine Gnade soll dir genügen. Es genügt, dass ich dich gnädig anschaue. Wir leben mit Begrenzungen. Paulus musste mit dieser schweren Begrenzung leben, mit diesen Schlägen, die sein Leben sehr begrenzt und eingeschränkt haben. Und wir leben auch mit diesem Wissen, dass unser Leben, unsere Lebenszeit begrenzt ist. Und dann lesen wir, die Gnade genügt. Es reicht. Du kannst mit dieser Begrenzung leben, weil ich dich gnädig ansehe. Dann bekommt diese Begrenzung nochmal ein anderes Licht. Und nach Psalm 90 dürfen wir täglich um diese Gnade bitten. Sättige mich am Morgen mit deiner Gnade. Ich habe es mal ausprobiert letzte Woche, das wirklich jeden Morgen zu beten. Die Gnade macht satt. Das macht satt, wenn ich weiß, egal was kommt, Gott ist für mich. Egal was heute an diesem Tag passiert, Gott ist für mich. Gott ist mir wohlgesonnen. Ja, er sieht mich strahlend an. Mach dir das bewusst, wenn du das betest. Auch wenn ich schuldig werde, wenn ich Fehler mache, wenn ich Dinge versäume, Gott ist gnädig. Er schaut mich trotzdem strahlend an. Viele Christen leben ja ständig mit dieser Angst oder mit diesen Zweifeln. Wie ist Gott gerade so zu mir? Wie ist so unser Verhältnis? So immer ein bisschen mit eingezogenem Kopf. Ist Gott mir wirklich gut gesonnen? Oh, ich habe heute Morgen noch gar nicht gebetet und Bibel lesen, habe ich schon lange nicht mehr. Ist Gott jetzt gegen mich? Was ist, wenn ich gerade gesündigt habe und das nicht gleich bekenne? Was ist, wenn ich dann sterbe? Wäre ich dann überhaupt gerettet, weil ja eine Sünde da ist? Und dann passiert was, und dann denken wir, das ist jetzt die Strafe dafür. Siehst du, ich habe es gewusst, weil ich was Böses gemacht habe, weil ich nicht gebetet habe. Nein, du sollst wissen, egal was du tust, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Gottes Kind bist, dann ist Gott immer für dich. Was ist denn das für ein Vater, der sagt, na jetzt bin ich mal nicht für dich. Jeder Vater steht immer zu seinem Kind, egal wie das Kind sich verhält. Er steht immer zu diesem Kind. Er sieht dich wohlwollend an und er freut sich an dir. Wir müssen verstehen, wie Gott uns sieht. Gnädig, wohlwollend, freundlich. Im Brief an die Kolosser lesen wir, wie Gott uns sieht. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Da heißt es in Kolosser 1, durch seinen Tod am Kreuz hat er euch mit sich versöhnt. Alles gut, heißt es. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Wir waren getrennt von Gott. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Er nimmt dich, hat sich versöhnt mit dir und stellt dich heilig, makellos vor dich hin. Und so sieht er dich an. Wir stehen heilig, makellos vor Gott, weil wir durch das Kreuz versöhnt sind. Es ist nicht so wichtig, wie wir uns sehen und beurteilen, sondern wie Gott uns sieht. Diese Perspektive müssen wir einnehmen. Wie sieht dich Gott? Wir sind durch das Kreuz heilig und makellos. Und das bleibt, egal was wir tun. Und wenn wir darum bitten, sättige mich mit deiner Gnade, dann bitten wir darum, dass das in unser Denken eindringt, weil er ist ja gnädig. Das muss ich nicht erst bitten, dass er es macht, er ist es ja. Aber das ist dann, dass es eindringt, dass es mich sättigt, dass es mich durchdringt, dieses Wissen, Gott ist 100% für dich. Damit lässt sich's leben. Gott ist für mich und er sieht mich freundlich an. Er freut sich über mich. Und so sollen wir die verbleibenden Tage unseres Lebens ganz bewusst jeden Tag in der Gegenwart Gottes leben. Schon ganz früh am Morgen anfangen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Der nächste Satz ist, Altes Testament, den dürfen wir überspringen. Schenke uns so viel Glück. Moment. Ja. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor Elend geschenkt hast. Gib uns genauso so viele Jahre der Freude. Vom Neuen Testament her stimmt das nicht mehr, weil Gott schickt kein Elend an seine Kinder. Gott ist der vollkommene Vater. Er gibt seinen Kindern nur Gutes, sagt Jesus. Der bringt nichts Böses. Von daher erübrigt sie diese Bitte. Aber natürlich erleben auch Kinder Gottes, dass sie krank werden oder Unfälle erleben. Wir leben eben in einer vergänglichen Welt. Und Krankheiten sind ein sicheres Zeichen dafür eben, dass wir vergänglich, dass wir sterblich sind. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der Menschen anderen Menschen Böses antun, willentlich oder unwissentlich. Aber wir dürfen damit rechnen, dass Gott eingreift. Und darum geht es in der nächsten Bitte. Lass an uns sichtbar werden dein Tun und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen darum bitten, dass Gott eingreift. Wir dürfen im Namen Jesu heilen und befreien. Das hat Jesus uns geboten. Und wir dürfen damit rechnen, dass Gott durch uns wirkt. Dass er an uns wirkt und durch uns wirkt und dass er auch durch uns mächtig wirkt und Wunder tut. Was bedeutet diese Bitte? Lass an uns sichtbar werden dein Tun. Das heißt doch, wirke durch mich. Mit dieser Bitte stelle ich mich Gott sozusagen zur Verfügung. Hier bin ich, das kann so ein Ritual werden, sättige mich mit deiner Gnade, hier bin ich und jetzt wirke du durch mich. Gebrauche mich zu deiner Ehre, damit die Menschen sehen, wie du wirkst. Vor allem die Kinder sollen das sehen, heißt es hier, damit die Kinder an uns sehen, wie Gott ist, wie Gott an uns wirkt, damit auch die Kinder glauben und das weitergeht. Damit dürfen wir rechnen, dass Gott an uns und durch uns wirkt. Was ist das für eine Perspektive im Blick auf ein begrenztes Leben, zu denken, und wenn es noch so begrenzt ist und wenn ich nur noch ein paar Tage übrig habe, aber in diesen wenigen Tagen kann Gott und will Gott durch mich hindurch wirken. Und dann sind das wertvolle Tage, weil Gott in ihnen wirkt. Gott will in unserer begrenzten Lebenszeit mächtig an uns und durch uns wirken. Und unsere Kinder und andere Menschen sollen das sehen. Lasst euch darauf ein. Lebt jeden Tag in dieser Gegenwart Gottes. Sättige mich mit deiner Gnade. Dieses Bewusstmachen, er ist da und er ist für mich. Er strahlt mich an. Und dann sagen, und jetzt gebrauche mich. Wirke du durch mich, dass meine Kinder, dass andere Menschen das sehen. Und die letzte Bitte für ein Leben mit Vergänglichkeit lautet, der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und festige das Werk unserer Hände. Ja, festige du es. Weil wir vergänglich sind, ist alles, was wir tun, fehlerhaft, mangelhaft, vorläufig, unvollkommen, wackelig. Und das soll Gott festmachen. Der ewige Gott soll unser vergängliches Tun festigen. Ich verstehe dieses Festigen wirklich umfassend im Sinne von festigen. Denken vielleicht manche jetzt an Haarfestiger. Ja, das soll was fest werden, was so ein bisschen wuschig, was durcheinander ist. Es fängt damit an, dass etwas Gestalt gewinnt, damit was fest, dass aus einer Idee, aus einzelnen Gedanken Gott etwas gestaltet. Ich erlebe das wöchentlich beim Predigtvorbereiten. Das sind erstmal ein paar so Gedankenbrocken, wenn ich das Wort lese, und dann gestaltet Gott daraus eine Predigt. Darum geht es, dass Gott etwas festigt, etwas Gestalt gewinnt. Oder du hast eine Idee, ein Projekt und Gott gestaltet das oder Gott soll das gestalten. Gott schenkt Gelingen. Gott festigt es, damit es Bestand hat, damit es bleibt. Weil wir eben wissen, alles, was wir tun, ist vergänglich. Aber durch Gott kann das Ewigkeitswert bekommen. Und das schreibt Paulus am Ende seines großen Auferstehungskapitels im 1. Korinther 15. Die Folge letztlich, die Paulus daraus formuliert, sagt er, wo es um diese Auferstehung geht, Und deshalb sagt er, bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Also Paulus sagt, seid euch sicher, alles, was ihr für den Herrn tut, in seinem Namen, das vergeht nicht. Das heißt, jeder von uns kann etwas tun, was bleibt, was in der Ewigkeit bleibt. Das, was wir für den Herrn tun, hat Ewigkeitswert. Über den Tod hinaus. Was für eine Aussicht. Psalm 90 lehrt uns, mit dieser Einsicht zu leben, dass wir vergänglich sind, dass wir sterben müssen. Dass wir nur eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung haben. Drei Bitten oder vier sollen dieses begrenzte Leben, in dieses begrenzte Leben hineinwirken, indem ich mich dann bitte, dass Gott sich mir zuwendet. Indem ich sage, sette mich jeden Morgen mit deiner Gnade, dass ich jeden Tag in der Gegenwart Gottes lebe. Lass sichtbar werden an mir dein Tun, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle und er durch mich hindurch wirkt. Und dann diese Bitte, schaue freundlich auf uns und festige das Werk unserer Hände. So kommt Ewiges in unser vergängliches Leben. Amen.